das Ganze hier und dann haben wir jetzt nicht diese Zeit verschwinden müssen, wenn man besser als Bücher über dann die Aufgabe und die Ehre, sie durch den heutigen Abend zu führen. Dies wird heute eine Veranstaltung im Rahmen einer Veranstaltungsreihe, einer Vortragsserie, die da lautet, Nebel des Krieges. Diese Vortragsreihe können Sie sich vielleicht darauf vorstellen, wurde konzipiert, um auf aktuelle Auseinandersetzungen, Konflikte, Kriege, Angriffe, wie auch immer, wie Sie sagen, mittlerweile alle hier zeigen, immer stärker auch in unser Bewusstsein vorzulegen und quasi darauf zu reagieren und konzipiert werden, das Ganze von den Wissenschaftlerinnen hier im Haus, ja, die unterschiedliche Interessen gegründet haben und das Buch in dieser Vortragsreihe einen Überblick zu geben über die unterschiedliche Phänomene, die im Zusammenhang mit aktuellen und natürlich auch mit vergangenen Kriegen stehen. Wir hatten begonnen diese Vorlesung zur Vortragsreihe mit einem Vortrag des relativ bekannten amerikanischen Soziologen Martin Mann. Und der hat die Frage behandelt, sind Kriege denn eigentlich rational? Ja, also werden sie rational von den Herrschenden gewonnen? Gibt es da bestimmte Rationalitäten, die vorhanden sind? Wir haben dann weitergemacht mit der Frage, warum eigentlich die Sozialwissenschaften relativ schwach sind bei der Thematisierung von Kriegen und kriegerischen Konflikten. Es gibt zwar natürlich die Kriegsforschung und die Friedensforschung, aber die Breite der Disziplinen Politikwissenschaft, Soziologie hat eigentlich mit Kriegen relativ wenig zu tun, dass wir da noch über Kriegsverdrängung gesprochen haben. Wir haben mit Peter Geimer und Mario Müller gesprochen über Pille und Krieg, ja, wie gehen Journalisten, wie geht die Öffentlichkeit, wie gehen die Leserinnen und Leser mit Bildern, mit grausamen Bildern um, können wir die einfach akzeptieren, können wir sie unkommentiert lassen, als Journalistinnen oder Wissenschaftlerinnen, oder wenn wir das nicht tun, geben wir dadurch quasi den Propagandistinnen diese Anschläge, diese Kriege mehr oder minder auf den Leben. Wir haben mit Sina Balesic über die Verhundserfahrung gesprochen, also was heißt es, auf dem Schlachtfeld zu sein. Und dort gibt es sehr interessante, nicht nur empirische, sondern auch historische Untersuchungen. Und auch hier kann man mit Konsumation ganz bestimmte Dinge ganz gut herausarbeiten. Und wir haben beim letzten Mal über kurdische Kämpferinnen, also Frauen im Konflikt gesprochen und deren Problematik und deren Stellung quasi im Rahmen eines größeren Bürgerkriegs. Heute werden wir uns in gewisser Weise von der brutalen Realität insofern abwenden, weil wir nicht über direkte Gewalt sprechen. Also wir reden nicht darüber, dass wir hier einen Autor hätten oder einen Historiker, der quasi uns über diese Gewalt berichtet, sondern was wir heute machen werden, mit dem heutigen Referenten, den ich Ihnen gleich vorstellen werde, ist, wir werden uns über die Nachwirkungen des Krieges in der Erinnerung unterhalten. Ja, und man könnte sagen, naja, vielleicht ist es ein ziemlich deutsches Thema, weil wir uns natürlich sehr stark mit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter beschäftigen. Wir denken uns vielleicht schließlich einfach daran, wie viele Postkonflikte, das ist ein sozialwissenschaftlicher Begriff, wie viele Postkonfliktgesellschaften es mittlerweile gibt. Ja, es gibt kaum Gesellschaften, die nicht irgendwie Postkonflikt sind. Und da ist jetzt die Frage, wie wir uns die Vergangenheit stellen, uns erinnern, wie wir sozusagen auch diese Vergangenheit aufarbeiten. Natürlich keine deutsche Frage, sondern die in unterschiedlichen Kontexten immer schwieriger gestellt wird. Und es freut mich, dass ich heute einen Historiker hier zu Gast habe, das Miriam Hamburger Institut, einen Historiker zu Gast habe, der wie kein anderer für diese Thematik steht. Norbert Frey, den ich gleich vorstellen werde. Norbert Frey ist vermutlich einer der bekanntesten, aber sicherlich auch einer der einflussreichsten deutschen Historiker der Gegenwart, der sozusagen mit seinen hier unterschiedlichen Schriften genau diese Basis, die ich jetzt ganz angetippt habe, letztendlich ganz zentral abgebildet hat. Ich will zunächst etwas zu seiner Person sagen, bevor ich zu seinem Werk komme. Norbert Frey ist ursprünglich, was sozusagen seine wissenschaftliche Sozialisation betrifft, aus der Mediengeschichte, Pressegeschichte gekommen. Er hat verschiedene Arbeiten vorgelegt, einerseits zur Gleichschaltung der Presse zum Nationalsozialismus und hat dann in einem weiteren Buch sehr früh schon sich auch beschäftigt mit der Entstehung der Nachkriegspresse durch die Lizenzen der Alliierten und ist daraus sozusagen in einem bestimmten Bereich vorgezogen, die glaube ich damals in den 80er Jahren relativ wenige Leute im Blick hatten. sagen, und dann ist das letzte Mal, dass alle Fragen in einem größeren Publikum bekannt wurde. Wirklich einflussreich, würde ich jetzt sagen, wurde er allerdings mit seiner Habilitation, die in gewisser Weise bahnbrechend war. Ich habe sie mit 1997 erschienen, außerhalb dieser Zulage, der 1995, 1996 hervorgegangen. In Bielefeld hat er sich habilitiert für lange Reichspolitik, die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit. Dieses Buch war insofern, glaube ich, bahnbrechend, weil wir in der Sozialwissenschaft, natürlich vor allem zunächst mal in der Geschichtswissenschaft, auch begriffen haben durch dieses Buch, wie sozusagen bestimmte Diskurse über die Vergangenheit, speziell über die NS-Vergangenheit, politisch auch gelenkt, beeinflusst und so weiter werden. Also der Glauben an den NS ist nicht etwas, was einfach so entsteht, sondern diese Änderung wird letztendlich auch gemacht. Und dieses Buch war ja extrem einflussreich und hat sozusagen auch unheimlich viele Forschungen, nicht nur in Deutschland, sondern auch international angeregt, sodass es zum Beispiel mit seiner Habilitation quasi ein ganz großer Hilfs gegeben hat. Aber Schreier hat, wie gesagt, 1997 oder 1996 habilitiert in Bielefeld. Er hat dann relativ schnell einen Beruf bekommen, nachdem er ein Jahr Wissenschaftskollege in Berlin war. An der Ruhr-Universität hat man bis zum Jahr 2005 die Lehren auch aus dem Kanon gewirkt und ist dann 2005 bis zu seiner Pensionierung vor 22 Jahren war es nach Jena gegangen, wo er unter anderem auch Professor für neueste Geschichte war und das Center für die Geschichte des 20. Jahrhunderts in Jena aufgebaut hat. So dass man sagen kann, dass er nicht der gelernte Wissenschaftler, sondern auch ein gelernter Wissenschaftsorganisator. Ich will gar nicht seine ganzen Stationen aufzählen. Er war Fellow, habe ich schon genannt, am Wissenschaftsprojekt. Er war Fellow in Princeton. Er war Gastwissenschaftler in Stanford an der Harvard University. Er war als Fellow in London of Wales in Frankfurt. Und er war sogar ein paar Monate hier Gastwissenschaftler am Hamburger Institut. Das ist nicht zu vergessen. Ich will ganz kurz nochmal auf seine Publikationen eingehen, damit es so ein bisschen ein anderes Bild vom Arbeitsfreischaffen bekommen. Wie schon gesagt, er begann in der, oder mit der Presse- und Mediengeschichte, dann dieses Buch der Vergangenheitspolitik. Und da was ich glaube ich auch noch aufzeichnen, ist auch eine größere Breite, weil er sozusagen diese Forschungsaspekte, die er selber bearbeitet hat, immer auch versucht hat, in größere komparative Kontexte hineinzutun. Ja, und hat dadurch, glaube ich, auch international enorm gewirkt. Er ist dann wiederum auch politisch insofern mit gesamten Arbeiten hervorgetreten. Vielleicht von mir auch zur Kenntnis genommen, jüngst über einen Band von 23 zur Politik der Bundespräsidenten, die sich zur NS-Vergangenheit gestellt haben. Er hat veröffentlicht auch Aufarbeitung der NS-Zeit im Außenministerium. Auch dort ist eine ganz wichtige und zentrale Arbeit entstanden. Und ganz wichtig, er hat verschiedene Beiträge zur jüdischen Geschichte vorgelegt und 2008 noch einen Band 1968 zur globalen Jugendrevolte, wo Sie auch mal sehen können, wie viel reich und operativ in Europa aber arbeiten kann. Ich freue mich, dass ich hier heute bei uns ist und reden wird über Kriegsurteil, Verteidigen und Erinnern in der Westdeutschen Nachkriegsgesellschaft. Ich glaube, wir konnten keinen besseren Vortrag gewinnen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Vielleicht zur Ankündigung, wir werden zum nächsten Vortrag von Herrn Freier haben. Danach müssen wir hier werden diskutieren und so gegen die Haltung ungefähr versuchen wir zu schließen. Alles klar, ganz herzlichen Dank für Sie. Ich bedanke mich dafür. Ich bedanke mich für die freundliche Einladung, hier zu sein. Und bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanke mich schon jetzt für Ihr Interesse. Seit ich im Mai vergangenen Jahres schon die Einladung für heute Abend angenommen habe, hat der Titel dieser Vortragsreihe im Nebel des Krieges ja nach an Aktualität Essenz gewonnen. Ich denke, wir alle hätten uns das anders gewünscht, und ich vermute, vielen hier im Raum geht es wie mir ungeachtet all der militärischen Konflikte,
Situation, in der man darüber nachdenken würde, wie weit wir, die zumeist jedenfalls auf dem alten Frieden aufgewachsenen Kinder der zweiten deutschen Demokratie, uns selbst bereits in einem Krieg befinden. Wie weit diese Rückkehr des Ungarns für uns unwahrscheinlich, ja unmöglich gehalten, das ist es, was unsere Regierung für Leben und für Unvermögen ist, den Titel der Vortragsreihe entsprechend diesen etwas variieren mit dem sozialdemokratischen Justizinspektor Friedrich Kellner zu sagen, der genau mit diesen Worten Hirn vernebelt und verbunden die Situation während des Zweiten Weltkriegs charakterisiert und war in seinem erst 2011 veröffentlichten, aber zum gleichen zurecht berühmt gewordenen Tagebuch. Was also ist in jeder Hand gehabt, an diesem Tennis, um da reinzuschauen, das ist wirklich ein Kompendium eines einzelnen Menschen, der einfach mit Widerstand und Verstand das registriert und versucht zu verarbeiten, was er während des Zweiten Weltkriegs in der hessischen Provinz erlebt und erfüllt. Die Rückkehr des jahrzehntelang zum Beispiel nach dem Ende der Sowjetunion für unwahrscheinlich und unmöglich gehalten. Das ist es wohl, was die tiefe politische Zerstörung erklärt, wie wir gegenwärtig nicht nur aber eben auch in Deutschland beobachten. Aber bleiben wir in der Bundesrepublik. Vielleicht verhilft die jüngste Entwicklung, ich meine die Vielzahl pro-demokratischer Demonstrationen, die wir seit Januar sehen, sogar jenen wieder zu einer klaren Sicht, die sich wieder einmal mit Friedrich Kellner gesprochen, unter dem Eindruck des wechselnden Rechtsradikalismus, die wir alle besonders haben vernehmen lassen. Oder wie anders soll man es interpretieren, wenn ausgerechnet ein früherer Präsident des Bundesverfassungsgerichts kommt, feststellen zu müssen, ich zitiere wörtlich, es kann sein, dass sich unsere Demokratie nur als eine Phase in der Geschichte erweist. Ich weiß nicht, ob Sie den Satz gelesen haben, es kommt von Andreas von Schule, es stand jetzt Ende letzten Jahres im Tagesspiegel. Aber ist er ja hier nicht über die Nebel der Gegenwart polemisieren, sondern im Nebel einer inzwischen historisch gewordenen Nachkriegszeit in Erinnerung rufen. Ich tue dies und das möchte ich betonen, nicht etwa in dem Glauben, dass sich der Haus direkte Handlungsanweisungen für die Gegenwart gewinnen lassen. Das haben Sie auch schon angedeutet, dass das hier nicht das Ziel sein kann. Doch vielleicht lassen sich im historischen Rückblick wenigstens ein paar Hinweise darauf entnehmen, was uns erwarten könnte. Nämlich für den irgendwann und hoffentlich bald eintretenden Fall, dass die gegenwärtigen Kriege vor allem jener in der Ukraine und Irak haben müssen. Denn dann, also nicht nur im Krieg, sondern auch nach dem Krieg, ist in den davon unmittelbar betroffenen Gesellschaften mit Entwicklungen zu rechnen, die auch Verbote mit Ausschüttungen bereithalten können. Also für uns, die wir momentan uns in so einer Beobachterposition nennen. Karl Neumann hat übrigens am Beispiel der deutschen Gesellschaft nach Hitler gezeigt mit einem von ihm herausgegebenen Aufsatzband, der vorhin auch schon wieder im vierten Jahrhundert im Hausverlag dieses Instituts erschien, Titel Nachkrieg in Deutschland. Ich selbst war in diesem Band nicht vertreten, aber die Ergebnisse meiner Forschung zwischen der Vergangenheitspolitik in der Adenauer, die ich 5 Jahre zuvor veröffentlicht hatte, die fügen sich, wenn man so im Nachhinein nur drauf schaut, ganz gut zusammen mit etlichen der damals von Kassel-Einführungen Beiträgen, in denen sich ein rasch mit folgenden Boden der sogenannten Memories, der das auch darauf hat, der Herr schon angesprochen. Vor allem im zweiten Teil dieses Vortrags werde ich mich auch auf Beispiele und Befunde aus meinem damaligen Beobachtung des Süddeutschen die Erinnerung an den von ihnen begonnenen Zweiten Weltkrieg und die damit verbundenen Verbrechen nach 1945 verdrängt hatten. Das war das Standardargument einer Seite mit der 1960er Jahre Diskursmacht gewinnenden Vergangenheitsbewältigung, die dieser Verdrängung ein Ende setzen wollte. Diese diagnostizierte, besser gesagt, diese behauptete Verdrängung wurde damals zu einem Argument, dessen sich auch die kritische Zeitgeschichtsforschung zu Beginn begann. Aber trotzdem ist im Kern der Sache. Und gerade nicht einmal wieder einen Punkt mit der These von der Funktionalität des Beschreibens des Verdrängens. Ich komme darauf am Ende zurück. Heute ist der theoretisch aufgeladene Begriff der Verdrängung nicht mehr so sehr gefragt, so wenig wie die einst mit großen Erwartungen verbundene Psychoanalyse. Aber seinerzeit, also in den frühen 60er Jahren, wurde die Terminologie rasch populär. Spätestens nachdem Alexander und Margaret Michalis die westdeutsche Diskursbühne betreten hatten, bei dem Wechsel mit Theodor und Martin Basler und ein paar anderen im Nachtstudios des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bespielten. Das war die Zeit, in der sich gerade in der westdeutschen Gesellschaft, vorangetrieben durch die Generation der Flakhelfer und bald auch schon durch die später sogenannten 60er, für die Vorstellung öffneten, wenn wir den Blick auf die Auseinandersetzung mit der Rechtsvergangenheit nach 1945 einiges versäumt und manches falsch gemacht zu haben. Unfähigkeit, Traum und Verbindung natürlich sprachen, würde das Codewort für diesen Einstellungsmittel, für diesen gesellschaftlichen Einstellungsmittel. Was dabei weniger verstanden wurde, war, dass die Mitchellis damit nicht einfach die Unfähigkeit der Deutschen zur Trauer um ihre Opfer meinten, sondern auf die uneingestandene Trauer über den Verlust des geliebten Führers zielten, was er genau diese Unfähigkeit definierte. Gleichwohl war die Forderung nach Vergangenheitsbewältigung damals ein kritisch auf kritisch gemeinter Begriff, durchaus in einer Linie mit dem Begriff der Aufarbeitung, wie ihn Adorno 1959 in einem bald schon berühmt gewordenen Vortrag eingeführt hat, also in was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit. Was mit dem emphatischen oder dem Begriff der Vergangenheitsbewältigung gesellschaftlich in die Defensive geht, was so könnte man sagen, seinerseits verdrängt wurde, das war die schon bei Kriegsende präsente Verdrängungserzählung der Deutschen über sich selbst, nämlich über sich selbst als die Ersten und im Grunde eigentlich Opfer, als die Opfer Hitlers, des Nationalsozialismus, des Krieges und seiner Feinde. Erste Eindrücke von dieser postvolksgemeinschaftlichen Selbstwahrnehmung der Deutschen hatten amerikanische Kriegskorrespondentinnen wie Marsha Gellhorn und Margaret Bourke-Knight gesammelt, aber auch Beobachter wie der britische Schriftsteller James Doyle, der im Sommer 1945 im Auftrag des United States Strategic Bombing Survey zahlreiche Interviews mit deutschen Zivilisten geführt hatte. Nach seiner Rückkehr aus Europa brachte Stern dies auf den Punkt, Zitat: Die Deutschen haben ein so ungeheures Schuldgefühl, dass sie sich diesem einfach nicht stellen, geschweige denn es ausdrücken können. Deutlich älter und jung waren dann die Beobachtungen, die Hannah Arendt im Oktober 1950 in der Zeitschrift Commentary veröffentlichte, nach ihrem ersten Besuch in Nachkriegsdeutschland als Mitarbeiterin bei Jasen. Sie kennen das vielleicht, Besuch in Deutschland ist ja ein bekannt gewordenes Buch, aber ich meine es überhaupt allen noch einmal im Original zu zitieren. The lack of response is evident everywhere, and it is difficult to say whether this signifies a half-conscious refusal to yield to grief Erfahrung mit den Deutschen einen Unterschied, sondern auch die 5 Jahre, die zwischen ihm und James, zwischen ihr und James Stearns beobachtet worden waren, war eine Angst, die beiden Hilfsfrauen waren, dass er eigentlich nämlich in der Diagnose das Verbrechen, wenn auch ohne sich des Begriffs zu bedienen. Hierher aber kommt der unverdiente Vorteil des Historikers gegenüber den damaligen Zeitgenossen ins Spiel. Wir kennen den Ausgang der Geschichte. Und wir, so meine ich, gibt Anlass, ihr zwingt dazu, die Dinge noch einmal anders zu berichten, als es die kritischen Beobachter im Moment des Kriegsendes in den Jahren der Besatzung oder im gesellschaftlichen Aufbruch der 60er Jahre taten. Zunächst und vor allem gehört in unser Bild, dass in der Diagnose aus dem Frühjahr 1945, also in dem vielfach konstatierten niemand will Nazi gewesen sein, dass darin auch eine Chance lag. Also nicht eine Reaktion der Menschen aus Sicht der Embedded War Correspondents, das waren die immer weniger Verbindungen, damals flogen und feige. Und wer die Regierung für Sarkasmus etwas übrig hätte, der erkannte in diesem niemand wie Nazi gewesen war, wie ich vor kein Nazi, geradezu meine, so freue ich mich dann, neue deutsche Nationalität. Aber die überall anzutreffende Bereitschaft der besiegten Deutschen, schon im Moment der Niederlage auf Distanz zu gehen zu den Menschen, dessen Durchhalteparole sie eben noch gefolgt haben, das war eine wichtige Voraussetzung für das, wo es den Besatzungsmächten vollkommen reagieren musste, nämlich um die Trennung der vormaligen Partei- und Volksgenossen vom Glauben an ihren Verfassungsführer und an die Ideologie des Dritten Reiches. An dieser Stelle muss man auch noch einmal an das historische Beispiel dieser Programme der politischen Säuberung erinnert werden, den die Alliierten Deutschland seinerzeit unterzogen. Eine Serie von Eingriffen und Maßnahmen, die die Zeitgeschichtsschreibung zu schreibenden Wirkung und Bedeutung viel zu lange, viel zu sehr relativiert hat. Lassen Sie mich dieses Programm wenigstens in einigen Stichworten in Erinnerung rufen. Als zunächst das Stichwort ist die Zielzeitung. Neben und nach dem Nürnberger Prozess gegen 24 führende Repräsentanten von Parteistaaten wie Arbeit und gegen 6 NS-Organisationen gab es mit 3 westlichen Besatzungszonen. Militärgerichtsprozesse gegen annähernd 5000 Angeklagte. Von denen dann etwa 800 zum Tode verurteilt. Längstens ein Drittel dieser Urteile wurde vollstreckt. In sogenannten Nürnberger Nachfolgeprozessen, die wir in Klammern alleine durchführten, standen rund 180 ausgerichtete Täter jener Funktionsfähigen vor Recht, die zum Funktionieren des NS-Systems entscheidend beigetragen haben. Viele sind für diese Angeklagten wurden verurteilt, die Hälfte der 24 Todesurteile wurde vollstreckt. Dann, nächstes Stichwort, die nicht weniger bedeutsam, aber beispielsweise im kollektiven Gedächtnis gefallene Politik der Internierung. Die besonders zur Vorbeugung nahmen die Alliierten bei Kriegsende massenhaft ehemalige Parteifunktionäre und Mitglieder der SS in den sogenannten Automatic Arrest. Allein in der amerikanischen Zone belief die Zahl der Internierten gegen Jahresende 1945 auf etwa 100.000 Personen. Und etwa doppelt so viele durften es insgesamt zu den Westmächten gewesen sein, ganz zwar ungefähr wochenweise, aber auch bis zu 3 Jahre in Haft bleiben. Übrigens, zumeist in den ehemaligen Konzentrationslagern, da freilich ich bessere Verpflegung erhalten. Schließlich, dass von Millionen bis Millionen von Deutschen betreffende Thema identifizieren. Hier ist vor allem eine rigorose Politik der Entlassung aus dem öffentlichen Dienst zu erinnern, mit der aus dem bisher amerikanischen Militärregierung agierte. Nach zunächst frei verfügten Entlassungen liegen, so 1945 auch den gegnerischen Franzosen als ein probates Mittel erschienen, um etwa sich leicht vorstellen. Viele Deutschnehmer kamen diese Fehler gerade nicht. Ich hätte sie doch Ansatzpunkte für eine ebenso intransigente wie rasch einsetzende Politik, die sich dann noch vor Gründung des Rechtsstaats zu einem liberalen Verdikt gegen das gesamte Projekt der politischen Säuberung auswuchs. Und lassen Sie mich noch etwas hinzufügen, was nicht nur gezeigt wird, dass die Probleme gegen die Intensifizierung gerade so systematisch negiert hat, sondern was auch die spätere Zeitgeschichtsforschung verdickte, indem sie das Wort von der Mitläufer Fabrik sich zu eigen machte. Natürlich war die Entnazifizierung ein bürokratisches, schematisiertes Verfahren, in sich Massen von Menschen unterziehen müssen. Aber sie war am Ende auch noch etwas anderes, nämlich eine je eigene individuelle Rechenschaftslegung. Die narzisstische Prägung, die mit dem Zwang, sich zu erklären, verbunden war, musste in den allermeisten Fällen klein gewesen sein, zu gering, um einen lebensbiografisch nachhaltigen Eindruck zu machen. Völlig bedeutungslos, aber war der Fragebogen, so wie auch der Titel, des Burnouts von Herzen sein. Völlig bedeutungslos war der Fragebogen, den Regelungen ausfüllen mussten, für die wenigsten und manche betreffen ihn wohl auch als Deckzettel. Zu diesem Stichwort Deckzettel noch ein kleiner Exkurs, gerade weil ja auch Politikwissenschaftler genommen sind. Ferner Eschenburg, der zeitlebens hoch angesehene und einflussreiche Politikwissenschaftler, langjährige Herausbildung der Fotografie von Zeitgeschichte, hat immer wieder insinuiert und seinen Beiträgen im Rahmen der Zeit, die politische Zurückhaltung der Beamtenschaften in der frühen Bundesrepublik sei eine Konsequenz der Entnazifizierungserfahrungen gewesen. Es war zwar nicht mehr als eine unbedingte Behauptung eines Experten in Sachen Berufsbeamtentum, galt aber in der Zeitgeschichtsschreibung der 70er und 80er Jahre als gesicherte Erkenntnis. Heute wird man Eschenburgs These nicht mehr ohne die das posthum bekannten Roman Zettel über seine eigene NS-Vergangenheit verstehen wollen, nämlich seiner SS-Mitgliedschaft seit 1933 und seiner Anwaltstätigkeit in Realisierungsgeschäften. Denn abgesehen davon, dass die Ergebnisse der sogenannten Behördenforschung sehr aus das erste Muster gewissermaßen vorausfällig hingewiesen, dass diese Ergebnisse aus den letzten für die Vorstellung einer besonderen politischen Zurückhaltung der Beamtenschaft in den 50er und 60er Jahren. In diesem Kontext, also vom Thema sozialpsychischen Selbstwahrnehmung der Deutschen als Opfer und der damit einhergehenden Ausbildung der Opfer der Deutschen, gehört nicht zuletzt die Formierung einschlägiger Bewegungen. Teil der vergangenheitspolitischen Szene der frühen Bundesrepublik war ja die Interessengemeinschaft der entnazifizierenden Schäden e.V. ebenso wie der Verband der Außen- und öffentlichen Dienste entlassen. Letztere kämpften ist, um festzuhalten, dass es zunächst vor allem hohe Kirchenvorhaben, die sich für die Begnadigung und Freilassung der verurteilten Kriegs- und Gewissverbrecher einsetzen, sondern es sind unangefasst andere, es sind auch die, die mit Schuldenkasse leben in der Republik. Zum Beispiel für die Beteiligung der Kirchen bin ich umgeben. Im Frühjahr 1948, als im Nürnberger Prozess gegen das Oberkommando der Wehrmacht lief, argumentierten die evangelischen Kirchenführer der Neuwahrischen Forum unter Federführung des württembergischen Landesbischofs hierfür, warum nicht zu den Oberkirchen mit der Besetzung des Gerichtshofs in Nürnberg nicht zivilgerichtet bei der Aburteilung kriegsgefangener Offiziere, hat sich das Nürnberger Gericht von der bisherigen erfolgerechtlichen Grundsätze festgelegten Hoheit entfernt, dass zu diesem Gedanken, zu diesem Zweck gebrachte Mittel, die Offiziere vorher in ihrer militärischen Heil zurückbleiben, hat sein letztes geschichtliches Beispiel der Behandlung der deutschen Offiziere des 20. Juli 1944 durch Adolf Hitler. Also, das ist heute und der Fehlform der Anno 48. Diese Form, der sich schon als erbitterter Kämpfer gegen die Nazifizierung profiliert hatte, war auch an diesem Punkt seiner Sache sicher. In einer Zeit, in der die Nazifizierung beschleunigt abgewickelt werden, stellten die Nürnberger Prozesse aus hoher Sicht einen Anachronismus dar. Und vor allem wörtlich. Die psychologischen Auswirkungen beeinträchtigen die Gesundung der öffentlichen Meinung aufs Schwerste und verhindern den Aufbau neuen Vertrauens zu Recht und Gerechtigkeit. Die Liebe Christi scheint uns und für Verein zu setzen, dass die Verzweiflung des kritischen und nihilistischen Menschen wieder Vertrauen zur staatlichen Ordnung gewinnt. Wir müssen eigentlich aus den Spuren protestantischen Bekenntnis teils vielleicht gar nicht zitieren, um deutlich zu machen, worum es ging. Und nationalapologetische Sprache und Begriffsverwendung zugunsten einer Nutzung. sehr zu kurz gesprungen, also das Jahr oder eine Einigung während des Zielens, vor allem so das Kriegsvorkehrungen, allein von dieser Seite entgegen. Denn das Thema saß von Anfang an hohe politische, emotionale Sprengkraft. Und genau deshalb fiel es der kriegsvermögliche Lobby so leicht, nicht nur im Zielbewusstsein erst in die Kirchenleitung und dann in die Politik hineinzuwirken, sondern auch die Pressevereine objektiv betrachtet, eher unanständige und Büroartige zu gewinnen, natürlich zunächst mit einer gewissen Zurückhaltung, deren sie sich jetzt also in Bezug auf mögliche Kritik an den Besatzungsmächten aufweist, nicht befreist, am wenigsten bekommt, als hätte ich gesprochen, die Hamburger Wochenzeitung, die Zeitstimme von der Lesung, ja, sehr stark. Spätestens im Sommer 1950, als nach Beginn des Koreakriegs eine Wiederbewaffnung in greifbare Nähe zu geschehen, war es in dieser Zurückhaltung nicht zu bleiben, als Note zwischen einem möglichen deutschen Verteidigungsbeitrag und dem Problem der Kriegsverurteilten in der Öffentlichkeit. Entsprechend fragte jetzt, warum sehen Sie mit der Ausgabe einer FAZ, Zitat, glaubt man einem Mann von Ehrgefühl, der ihn über die Vorhand ziehen, wenn er davon überzeugt ist, dass seine Kameraden zu Unrecht im Kreis sitzen. Nein, deutsches Ehrenrolle, so der Mann als Adler-Marketing, aber kaum der Nutzer, mit so einer konservativen Eigenen, schließlich bei der FAZ befeuert, sehnte, müsse den völlig ineinander bewerten können, lesen. Auch ein Journalisten, nicht zuletzt eben, zu machen, die gewünschte Lösung herbeizuschreiben über Terminologie des Auswärtigen Amts und darauf entwickelte die Entwicklung von Apples und von Fackeln. Wie aufgehört die deutsche soldatische Seele inzwischen war, fand sie Anfang Januar 1951 auf dem Marktplatz in Landsberg am Lech. Die Amerikaner haben sie in der Waffenstadie War Crimes Prison No. 1 entrichten. Als heißen sie diesen Schalten noch um 100 verurteilte Kriegs- und Gewinnungsverbrecher ein, darunter 28 mit Todesurteilen. Unter dem Beifall von 3000 Umgebungsteilnehmern forderten Reden verschiedener Parteien, vertreten auch der SPD war in allen Wesen, aber die schwingen sich aus. Den Respekt der Amerikaner für die Abschaffung der Todesstrafe durch das Grundgesetz und eine Begnadigung der sogenannten Rotjacken im Landsberger Gefängnis. Es gibt bekannte Hinweise, dass das Verbot der Todesstrafe im Grundgesetz mindestens von einem Teil der daran beteiligten auf diese Frage durchgesetzt werden müssen. Am weitesten an diesem Sonntag in Landsberg am Lech ging der Kampf los, ein ansonsten ganz humoriger Ex-Diplomat und Fraktionsvorsitzender der Bayern-Partei im Bundestag, unser Frühlingsminister der CSU. Mit Blick auf die aufstehende Entscheidung des amerikanischen Kommissars John Kerry und von General Thomas Henry, werde ich für die ganzen militärisch zur Verantwortung unter Kommandierung der US-Truppen in Europa. Mit Blick auf diese aufstehende Entscheidung machte sich Seehofer, ich zitiere, gegen die von den Nationalsozialisten an 5 Millionen Juden begangenen Verbrechen und gegen das unmenschliche Hinhalten der zum Tode verurteilten Herzens. Thank you.